Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Seit letzter Woche ist es im Handel das Buch Football Leaks, die schmutzigen Geschäfte im Profifußball der beiden Spiegelautoren Raphael Buschmann und Michael Wulzinger. Sie geben einen tiefen und extrem desillusionierenden Einblick in die Geschäftspraktiken des Profifußballs, eine Welt dominiert von Gier, Bereicherung, Ausbeutung und dubiosen Geschäftspraktiken. Und einer der beiden Autoren ist heute bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, Raphael Buschmann. Hallo Raphael.
Hallo, ich grüße.
Ihr berichtet in eurem Buch über geheime Vertragsinhalte von Spielern, Spielerberatern, von Clubs, über Hintergründe, Netzwerke und Verflechtungen innerhalb der Fußballwelt. Und gleichzeitig erzählt ihr auch die Geschichte des Whistleblowers John, dessen Enthüllung und Informationen letztlich alles ins Rollen gebracht haben, was in den letzten Jahren so enthüllt wurde. Es geht um geheime Treffen unter größten Sicherheitsvorkehrungen, um Schutz der brisanten Informationen auch. Hat irgendwas vom Agentenroman, wie kamt ihr euch bei der Recherche vor? Manchmal vielleicht auch so wie ein ja, Agent, vielleicht wie ein kleiner James Bond?
Ja, das ist so eine der wahrscheinlich Kernsituationen, die mir so im Kopf bleibt, wenn ich an diese Recherche zurückdenke, ist tatsächlich die Rückkehr von meinem ersten Treffen, nachdem ich dann zwei Festplatten bekommen habe, also rund 800 Gigabyte und damit auf dem Weg zum Flughafen war und kurz vor dem Zoll mir dann durch den Kopf gegangen ist, was macht das hier eigentlich jetzt gerade mit mir? Darf ich das? Darf ich diese Dokumente außer Landes bringen? Es gibt ja ein Ermittlungsverfahren, auch zum damaligen Zeitpunkt schon gegen Football Leaks. Und was passiert eigentlich, wenn ich mit dem Zeug erwischt werde? Ich habe das dann einfach versucht, zur Seite zu drücken, weil ich auch keine Zeit mehr hatte, mit unseren Anwälten zu telefonieren. Und mir eingebildet habe, dass als investigativer Journalist genau das meine Aufgabe ist, für Aufklärung sorgen, Dinge ans Tageslicht bringen, die da nicht hinwollen, und deshalb für mich das irgendwie wichtig war, diese Dokumente mitzunehmen. Mhm. Aber das Ganze drumherum, wie du es gerade richtigerweise schilderst, ist tatsächlich das ist Romanstoff. Das ist ein Krimi zwischen einem Whistleblower und seinen Häschern, seinen Jägern, dazwischen irgendwo Journalisten, mit denen er sich ständig an unterschiedlichen Punkten auf der Welt trifft, in Hotels, in Bars. Man kann ihn nie richtig greifen, weil er immer nur für einen Moment da ist und danach hatten wir dann wieder längere Zeit dann nur noch elektronischen Kontakt und auch da nur über verschlüsselte Kanäle, über gekryptete E-Mails, über abgeschlossene, selbstprogrammierte zum Teil Chaträume. Also das war abenteuerlich und so etwas habe ich vorher auch noch nie erlebt.
Wie gefährlich war es denn konkret? Ich meine, du hast die Situation eben schon am Flughafen geschildert, wo du dir zumindest nicht ganz sicher warst, ob du dich da in rechtlich sicheren Bereichen befindest. Aber gab es Bedrohung bei dieser Recherche?
Also die konkreteste Bedrohung für uns waren sicherlich die Anwälte und sind die Anwälte. Das ist, man merkt, dass die Fußballbranche eine Branche ist, in der ein Unmengen an Geld zirkulieren, Geld, das man auch dafür verwenden kann, um sich die weltbesten Anwälte zu nehmen und die weltbesten Anwaltskanzleien. Also ich habe hier alleine 5 Leitsordner stehen, in denen nur Anwaltsbriefe drin sind, die uns mit unterschiedlichsten Dingen drohen und strafrechtliche, zivilrechtliche Verfahren, alles Mögliche androhen. Am Ende gibt es aber keinen einzigen Anwalt, der uns bis jetzt geschrieben hat, dass das, was wir veröffentlicht haben, nicht wahr ist, sondern sie beziehen sich immer darauf, dass das Persönlichkeitsrecht beschädigt wird, beziehungsweise dass die Informationen widerrechtlich an die Öffentlichkeit gelangen. Ich persönlich finde, das ist genau die Aufgabe, die ein Journalist übernehmen muss. Wenn wir Material bekommen, müssen wir es ans Tageslicht bringen, egal in welcher Form. Die konkrete Bedrohungslage darüber hinaus war für uns Journalisten auch an einigen anderen Punkten zu spüren. Also mein Kollege Michael Wulzinger und ich sind zuletzt auch nochmal in die Schweiz geflogen, weil wir dort ein Offshore-Paradies uns angeschaut haben. Rund um Dynamo Zagreb beziehungsweise um die kroatischen Geschäftsmänner, möchte man sie jetzt ungern nennen, aber um die kroatischen Fußballfunktionäre, die Mamics. und sind dort auch auf eine Briefkastenfirma gestoßen in der Schweiz. Und mein Freund, mein Kollege Michael fing an, Fotos von dieser Briefkasten, von diesem Briefkastenunternehmen zu machen. Und in dem Moment raste ein Mensch aus dem Haus raus und ja, ging auf uns zu, ich würde jetzt sagen, nicht in freundlicher Art und Weise. Also er schubste, er wurde laut, er drohte mit allen möglichen. Das sind dann so die Momente, bei denen wir merken, mit wem wir uns da eigentlich anlegen. Und all das, was ich jetzt gerade erzähle, sind aber auch Kinkerlitzchen im Vergleich zu dem, was dem Whistleblower widerfahren ist. Also da haben wir auch in den Daten ganz konkret gesehen, wie Privatdetektive aus Kasachstan, Russland, ein ehemaliger Elite-Soldat aus England auf ihn angesetzt wurden, wie sie seine Biografie gecheckt haben, wie sie versucht haben, seine Familie und sein Umfeld ausfindig zu machen, wie sie nach seinen Bewegungsprofilen gesucht haben und versucht haben, ihn arbeitsunfähig zu machen, wie sie gleichzeitig aber auch ihn umschmeichelt haben, ihm versucht haben, mit hohen Geldbeträgen die Daten abzukaufen. Also da ging es um hohe sechsstellige Beträge, die ihm geboten wurden für das Datenmaterial. Also wir haben so ungefähr alle Facetten eines Mafia-Films erlebt und alle Facetten erlebt, wie ein Whistleblower von der Fußballbranche mundtot gemacht werden soll.
Mhm. Aber er hat sich nicht mundtot machen lassen, stattdessen hat er das Material genommen, hat nicht dieses Geld angenommen, was ihm angeboten wurde, sondern hat diese 1,9 Terabyte Datenmaterial, 18,6 Millionen Dokumente, 12 europäischen Medienhäusern, darunter dem Spiegel zugespielt, und ihr musstet dann das Ganze durcharbeiten. Wie verschafft man sich denn in so einem riesen Datenberg überhaupt einen Überblick? Wie viele Leute waren daran beteiligt?
Also als wir die ersten Dokumente, die ersten Festplatten hier mitgebracht haben, waren Michael Wulzinger und ich noch so naiv, dass wir gedacht haben, wir können händisch durch dieses Material gehen. Also so, wie man das ganz normal an seinem Computer kennt. Wir haben Ordner für Ordner versucht aufzumachen und zu lesen, was in diesen Ordnern ist. Wir haben uns bei 18,6 Millionen Dokumenten so dermaßen verirrt. Also wir sind völlig lost gegangen und hatten eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, einen echten Überblick über das Material zu bekommen. Das führte dazu, dass wir hier im Haus mit Jürgen Dahlkamp, Jörg Schmidt und unserem stellvertretenden Chefredakteur Alfred Weinzierl darüber gesprochen haben, wie wir das technisch lösen könnten, diesem Material Herr zu werden, und sind dabei auf das von uns mitgegründete Recherchenetzwerk European Investigative Collaborations, das EIC. Das ist uns in den Sinn gekommen, dass wir mit den Partnern gemeinsam, das sind 10 Partner plus 2 anhängige Medienhäuser, die für dieses Projekt mit dazugenommen wurden, dass wir mit ihnen gemeinsam versuchen, diese Dokumente auszuwerten. Also am Ende waren wir über 100 Personen, davon 60 Journalisten, Fact-Checker, Dokumentare, ITler, die sich mit diesem Projekt beschäftigt haben. Wir haben hier im Spiegel eigens dafür einen Raum, einen sogenannten Safe Room errichtet, der auch eigene Server hat, also die nicht an das Firmennetzwerk angebunden sind, weil wir bis zum Schluss nicht wussten, ob wir vielleicht von außen nochmal Hackerangriffen ausgesetzt werden würden. Das war nicht auszuschließen, dass diese Menschen, mit denen wir uns hier anlegen, möglicherweise auch in unseren Systemen mal stöbern wollen. Und haben dann 7 Monate lang an diesem Material ermittelt und geforscht, haben eine eigens dafür benötigte Software eingekauft, Intella, die normalerweise von Steuerfahndern, von Ermittlern benutzt wird, die uns dabei hilft, Zusammenhänge zwischen Personen, Konten, Firmen, Unterhändlern aufzuzeigen, die uns Verträge durchsuchbar machen lässt. Und haben in diesem Raum von morgens bis abends gesessen und in der ersten Phase, die versucht einfach nur durch diese Daten zu kommen. Dann haben wir im Dezember die erste große Welle von Football Leaks gehabt und haben 3 Wochen lang sehr viele, also über 400 Artikel veröffentlicht europaweit mit allen Partnern, haben im Zuge dieser Veröffentlichung etliche weitere Zuschriften bekommen, und weitere Whistleblower, die sich gemeldet haben, weitere Informationsgeber. Unser Whistleblower hat weiteres Material geliefert. Und diese zweite Rutsche haben wir dann dafür verwendet, um unser Buch zu schreiben und aus diesem Material zum Teil vollkommen neue, exklusive Inhalte für dieses Buch aufzuarbeiten.
Was hat John und was haben die ganzen Informanten letztlich, was hat die bewogen, diese Veröffentlichung ja voranzutreiben und vor allen Dingen auch immer wieder ihr Material dann euch zuzuschustern? Finanzielle Interessen können es ja nicht gewesen sein, sonst hätte er das Geld der Vereine, der Institutionen angenommen, die ihm das abkaufen wollten.
Absolut. Er selbst sagt, es sind rein altruistische Gründe. John sieht sich als totalen Fußballfan, der seit Jahren sich darüber ärgert, dass die Fußballbranche immer mehr in einem Minimum-Graubereich abwandert, eher in eine kriminelle Branche sich verwandelt. Und zwar bezogen darauf, dass die Gelder, die im Fußball umgesetzt werden, zum Teil so intransparent ablaufen, dass der Fan, der normale Fußballfan, überhaupt nicht mehr versteht, wer eigentlich hinter einem normalen Spieler steht. Also beispielsweise der Spieler Saúl Ñíguez, über den wir ein gesamtes Kapitel in unserem Buch haben, der bei Atlético Madrid spielt, ein wunderbarer Fußballer, ein toller Techniker, von dem niemand wusste, dass er am Ende nur zu 60% Atletico Madrid gehört und zu 40% fremden Investoren, die Geld in ihn investiert haben, von dem sie irgendwann sich erhoffen, dass er natürlich eine Rendite über diese 40% erzielt. Das heißt, jedes Tor, das er schießt, macht ihn eigentlich wertvoller und vergrößert die Gefahr, dass er den Verein auf Drängen der Investoren früher verlassen muss. Alle solche Faktoren haben dazu geführt, dass John einfach gesagt hat, er sieht keine Glaubwürdigkeit mehr in der Fußballbranche und er möchte, dass der normale Fan, der ja diesen ganzen Apparat, der den Fußball finanziert, mit seinen Trikotkäufen, mit seinen Eintrittspreisen, mit den TV-Abos, die immer teurer werden, dass dieser Fan am Ende versteht, wo das ganze Geld landet, dass er in diesen Fußball mit seiner Leidenschaft und mit seiner Treue zu den jeweiligen Vereinen hineinpumpt.
Und jetzt habt ihr euch durch die Akten durchgewühlt, im Grunde, wie ihr auch im Buch schreibt, eine Reise durch die Abgründe der Fußballwelt angetreten. Was hat dich denn bei den Recherchen und von den Dingen, die ihr jetzt im Buch beschreibt, letztlich am meisten ja überrascht, vielleicht auch entsetzt?
Also überrascht hat mich sicherlich der Punkt, als wir verstanden haben, dass der Fußball systematisch die Steuergesetze aushebelt, die wir in Europa haben. Dass es eine Systematik im Spitzensport gibt, die dazu führt, dass Briefkastenfirmen von einzelnen Fußballern fast genauso zu dem Sport dazugehören wie der Ball selbst. Dass Personen wie Cristiano Ronaldo die Werberechte, die er erwirkt, also mit wenn seine Unterhosenkollektion neu auf den Markt kommt und in China verkauft wird, werden dadurch Gelder generiert, die auf eine Firma in Irland laufen und diese Firma in Irland reicht diese Gelder dann weiter an eine Firma auf den British Virgin Islands. Der Clou daran ist, auf den British Virgin Islands gibt es eine Versteuerung von exakt 0%. Und am Ende dieses Weges landet das Geld irgendwann auf einer Privatbank in der Schweiz. Zum Teil eben dreistellige Millionenbeträge, die daraus generiert werden. Und das, also Cristiano Ronaldo ist nur die Spitze der Dreistigkeit gewesen. Darunter ist aber ein richtiges System. Fast jeder Fußballer hat solche Firmen um sich herum und optimiert, um es nett zu formulieren, die europäischen Steuergesetze damit. Als ich dann auf die British Virgin Islands geflogen bin, um mir zum ersten Mal auch diese Kanzlei anzugucken, die rund um die Firma von Cristiano Ronaldo arbeitet, da ist mir da tatsächlich echt die Spucke weggeblieben, weil man steht da auf dieser kleinen Insel Tortola, eine wirkliche Hauptstraße, ein kleines Gebäude an das andere, was sich aneinander reiht. Im ersten Stock von all den Gebäuden sind, keine Ahnung, Brillengeschäfte Sportgeschäfte und Computergeschäfte. Es sieht alles nach normalem Leben aus. Und dann guckt man in die ersten Stockwerke, die sind komplett von außen verdunkelt, man kann nicht reingucken, es sind Jalousien und Rollos davor gespannt. Und in einem dieser ersten Stockwerke, in einer wirklich völlig kleinen kleinen Klitsche oberhalb einer Apotheke befindet sich auch die Kanzlei, die für Cristiano Ronaldo diese Abwicklung macht. Wir haben auf dieser Insel dann auch weitere Firmen gefunden, die, also eine der Firmen bedient einen niederländisch-argentinischen Spielerberaterring, der systematisch Steuern aus Europa wegschleppt, um dann eben zu 0% dort auf den British Virgin Islands zu deklarieren. Das ist, wenn man das einmal verstanden hat, auf welche Art und Weise dieses Geld aus dem Kreislauf gepumpt wird, ist das schon echt ärgerlich.
Warum ist das nie irgendwelchen Behörden, die vielleicht auch ermitteln, aufgefallen? Gibt's da eine Lobby, die vielleicht auch sagt, na, die Fußballer, die packen wir nicht so hart an wie jetzt vielleicht andere? Oder ist das einfach so verzweigt, dass das auch für die Behörden extrem schwierig ist, da überhaupt den Überblick zu behalten?
Also die Steuerbehörden sind für mich eigentlich die Ärmsten in diesem ganzen System, weil wir in einer globalisierten Welt leben, aber nach wie vor Behörden haben, die national arbeiten müssen. Also das heißt auch mit nationalen Gesetzen. Das muss man sich jetzt so vorstellen, dass wenn ein deutscher Steuerfahnder versucht, hinter diese Honorare zu blicken und zu schauen, wie eigentlich diese Honorare versteuert werden, und er sieht, dass die Überweisung einer deutschen Firma XY nach Irland geht, dann stellt er sein Rechtshilfeersuchen, also seinen Antrag auf Auskunft an die irischen Kollegen in Europa. Die melden ihm dann zurück, dass diese Firma beispielsweise, keine Ahnung, mit 12% versteuert hat, aber eben nur den Erstbetrag. Und ansonsten melden sie ihm nichts zurück. Das heißt, der deutsche Steuerfahnder sagt, okay, das Geschäft ist völlig sauber gelaufen. Dass der Hauptkuchen aus Irland dann an die British Virgin Islands geht und dort mit 0% weiter versteuert wird, das sehen die deutschen Steuerbehörden nicht. Und sie können auch keine Auskunft auf den British Virgin Islands ersuchen, weil die ihre Kollegen auf den British Virgin Islands schlicht und ergreifend Anfragen aus Europa nur in den äußersten Fällen beantworten und selbst dann keine Auskunft darüber geben, welche Strohmänner oder Hintermänner hinter einer solchen Firma stehen. Das heißt, es wird bis zum Schluss nicht ersichtlich, dass tatsächlich ein Fußballer hinter dieser Firma steht, sondern da werden dann 7, 8 andere Leute vorgeschaltet. Also das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum im Fußball fast alle Gelder intransparent verschwinden können, weil die Fußballer oder die Fußballbranche sich die besten und die teuersten Anwälte, Steuerberater nehmen kann, die für sie genau diese Schlupflöcher in unserem internationalen Steuersystem ausfindig machen können. Wir kennen das auch von Großfirmen wie Starbucks oder wie Apple, die solche Systeme ausnutzen. Dass Fußballer das in dieser Kategorie und Preisklasse am Ende auch tun, das war bislang vollkommen unbekannt. Und das ist das, was uns also nach wie vor wirklich mehr als nur anfasst.
Und da weist ihr ja einige Beispiele nach in eurem Buch. Es sind ja Namen, Cristiano Ronaldo, hattest du schon gesagt, Özil, Mourinho, der Spielerberater Mino Raiola. Also es sind ganz viele, die ja nicht nur unbedingt illegale Sachen machen, aber zum Teil Sachen, wo man wahrscheinlich als normaler Mensch einfach denkt, mein Gott, sind die dreist.
Genau, also das Illegale ist für mich noch nicht einmal der entscheidende Punkt an der Berichterstattung, die wir machen. Es geht für mich eher darum, dass wir aufzeigen wollen, wie diese Systeme ablaufen und wie am Ende, egal ob es jetzt nur Tricks sind oder ob es was Illegales ist, aber wie am Ende Multimillionen aus Europa verschwinden in einem Apparat, der sowieso schon mit Multimillionen bedient wird. Also nochmal das Beispiel Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo verdient aktuell über 38 Millionen. Dass on top auf dieses Geld die Werbeverträge in ganz ähnlichem Umfang dazukommen und dann so versickern, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist etwas, was man als normaler Fußballfan aus meiner Sicht eigentlich nicht nachvollziehen kann oder beziehungsweise das funktioniert nicht, das für sich selbst komplett klar zu machen in seinem eigenen Kopf. Wenn man überlegt, dass die Leute, die in Spanien und Portugal Cristiano Ronaldo zujubeln, man muss ja sehen, dass das zwei Länder sind, die mit die höchste Arbeitslosenquote haben, auch Jugendarbeitslosigkeit haben. Und diese Leute investieren das Geld in diesen Fußballer, der am Ende sich dafür entschieden hat, dieses Geld dem Allgemeinwohl zu entziehen.
Wie viel Mitschuld würdest du da den Sportlern geben? Haben die letztlich wirklich Einblick in solche ganzen Verflechtungen oder sind sie da Spielball ihrer Berater, ihrer Clubs, ihrer Sponsoren vielleicht auch?
Am Ende sind sie diejenigen, die ihre Steuerbescheide unterschreiben. Und ich würde sagen, dass ein mündiger Mensch immer zumindest mal hinterfragen muss, warum denn da gerade eine Firma in Irland oder auf den British Virgin Islands oder in Panama oder Belize, in Jersey, wir haben in all diesen Steuerparadiesen haben wir Briefkastenfirmen von Fußballern gefunden, warum diese Firmen für ihn arbeiten. Also zumindest diese Frage zu stellen, auch wenn man den gesamten Steuerbescheid nicht versteht oder nicht begreifen kann. Aber diese Fragen, ich glaube, da würden wir jetzt Fußballer aus der Verantwortung herausnehmen, wenn wir sagen würden, das machen alles Berater für sie. Auf der anderen Seite geht es mir nicht nur um einzelne Köpfe, es geht mir nicht nur um einzelne Spieler. Das ist ein europaweites System, was sich etabliert hat im Fußball. Jeder Berater, mit dem ich gesprochen habe, der sagt heute, man würde keinen Spieler mehr bekommen, wenn man ihm nicht im Vorfeld solche Steueroptimierungsmodelle skizzieren kann. Wenn man ihm nicht sagt, wenn du zu mir kommst, kann ich dir helfen, aus deinem Bruttobetrag die Maximierung an Netto zu machen. Das ist eine Grundvoraussetzung mittlerweile, um in der Branche bestehen zu können. Und das Spiel betreiben nicht nur die Spieler und die Berater zusammen, sondern dazu gehören auch die Vereine, die das Ganze unterstützen, weil sie oftmals wissen, wohin das Geld fließt. Genauso wie die Sportvermarkter, die dieses Geld oftmals ganz bewusst an diese Steueroasen schicken, beziehungsweise sich im Zuge der Banken, der großen Bankenkrisen und der Due Diligence und Compliance-Richtlinien der letzten Jahre dazu entschieden haben, solche Überweisungen dann eben mit einem Zwischenstopp zu machen. Und der Zwischenstopp ist dann eine Firma in Irland oder in Jersey, die auf den ersten Blick gehört ja alles zu EU oder EU-Umfeld. Und wirkt total seriös, wenn das Geld dorthin geht, ist für die meisten Firmen wirkt es sauber und wirkt nicht anrüchig. Wenn das Geld dann von den Vereinen, von den Beratern, von den Spielern weiter in die Steuerparadiese in Übersee geschickt wird, also egal ob es jetzt British Virgin Islands, Panama, Belize, Hongkong, sonst wo ist, damit haben sie dann nichts mehr zu tun, sind damit sauber. Und es obliegt dem Spieler beziehungsweise seinem Umfeld. Mhm. Aber das entschuldigt nicht dafür, dass die ganze Branche weiß, wie dieses System funktioniert und alle da quasi auch mitspielen.
Und das Ganze ist, du hast es eben ja schon gesagt, europaweit. Früher wurde ja immer von Seiten der deutschen Clubs, aber auch der deutschen Medien eher so der Eindruck erweckt, naja, Korruption, Vetternwirtschaft, alles, was irgendwo ein bisschen negativ oder was negativ angehaucht ist im Fußball, das gibt's in Italien, das gibt's in Spanien, das gibt's vielleicht in Portugal, aber natürlich nicht in Deutschland. Nach den Enthüllungen, die ja auch um das Sommermärchen 2006 sich jetzt alle ergeben haben, wo du ja auch durchaus dran beteiligt war es beim Spiegel, muss man sagen, komplette Mehr.
Ja, also es gibt kein Land, das sauberer oder dreckiger ist als das andere. Es machen alle mit. Dieses Spiel funktioniert in jedem Land gleich. Die einen verschleiern es vielleicht etwas intelligenter und etwas klüger. Beim Sommermärchen haben wir wirklich einen Hochseilakt an Verschleierung erlebt und eben gesehen, wie der DFB im Zusammenspiel mit der FIFA sich Modelle ausgedacht hat, auf die ohne Hinweisgeber niemand gekommen wäre. Und das erleben wir auch bei den Football Leagues, dass dann wir beispielsweise von 2000, eine etwas ältere Anekdote, aber von 2009, Werder Bremen verhandelte mit seinem damaligen Innenverteidiger Naldo. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass Naldo eigentlich einen Berater hatte, der auch derjenige war, der ihn nach Europa gebracht hat. Bei der Vertragsverlängerung mit Werder Bremen tauchen auf einmal zwei Berater auf, serbo-kroatisch, wenn ich mich nicht irre, die zwischengeschaltet werden und auf einmal an diesem Deal 600.000 Euro verdienen, die auf die British Virgin Islands überwiesen werden, unterschrieben unter anderem von Klaus Allofs. Klaus Allofs sagt, wir haben alles sauber gemacht, die beiden Berater, es obliegt den beiden Beratern, das Geld zu versteuern. So, und da endet die Geschichte. Haben sie es getan, haben sie es nicht getan, wo ist das Geld eigentlich hingegangen, wofür wurden diese Berater zwischengeschaltet, was ist deren Zweck gewesen, was war der Zweck dieser 600.000 Euro. Also all diese Fragen müssten normalerweise ununterbrochen gestellt werden, können sie aber nicht, weil eben die Vereine dann die Hände hochnehmen und sagen, es ist die Verantwortung von Spielerberater XY oder von Spieler XY. Wenn das Geld aber so weit entfernt von Europa und von europäischen Steuerbehörden liegt, dann kann man im Endeffekt sagen, ist es verlorenes Geld für Europa.
Der Sport brüstet sich immer für Ethik, Moral, soziale Verantwortung zu stehen. Hast du jetzt nach den Recherchen und nach eurem Akt des Schreibens den Glauben an das Gute im Menschen und vor allen Dingen im Sportler verloren?
Nee, ich bin eh relativ skeptisch, wenn es um das Wort Glauben geht. Ich glaube nicht an wirklich viel im Leben. Und ich habe auch nie daran geglaubt, dass Menschen besonders gut oder besonders schlecht sind. Ich finde, dass der Fußball sich in eine Richtung entwickelt, wie das Bankenwesen sich in den vergangenen Jahren, insbesondere rund um die Finanzkrise, entwickelt hat. Es ist eine Branche, ein Markt, der vollkommen enthemmt ist, für den es kaum Kontrollinstanzen gibt, der mit Geld überschüttet wird und jeder, der dort ein bisschen mitspielen darf, sofort mit Geld überhäuft wird und Geld aus dieser Branche herausholen kann. Also insofern, über die Glaubensfrage finde ich, ist es schwierig, sich zu unterhalten. Ich würde mich viel, viel lieber darüber unterhalten, wie in Zukunft noch mehr Kontrollorgane und Instanzen sich diese Branche angucken können. Denn am Ende ist es doch das, was wir alle wollen. Wir wollen doch ein Spiel sehen, bei dem wir wissen, dass es ein glaubwürdiges Spiel ist. Was passiert denn, wenn diese Branche sich so weiterentwickelt, wie sie das jetzt gerade tut, ohne jegliche Grenzen, die von außen gesetzt werden? Dann werden wir vielleicht irgendwann mal einem Spiel zugucken in der Champions League, einem Finale, bei dem RB Leipzig auf RB Salzburg trifft. Möglicherweise sind dann im Mateschitz-Imperium auch noch vier weitere Vereine in Europa tätig. Und möglicherweise sind dann auch noch Spielerberater dazwischen, die Geschäfte nur zwischen diesen Vereinen machen. Das ist jetzt rein hypothetisch, aber möglicherweise irgendwann die Spitze des Eisbergs. Und dann müssen wir da stehen und uns überlegen, ist das eigentlich noch ein glaubwürdiger, noch ein für uns in irgendeiner Form nachvollziehbarer Wettbewerb?
Das ist die Frage, die natürlich dann in der nächsten Zeit beantwortet werden muss. Ihr schreibt im Vorwort des Buches, Fußball ist ein wunderschönes Spiel, aber die Geduld der Menschen, die dieses Spiel lieben und die es bezahlen, ist nicht grenzenlos. Im Grunde mit anderen Worten, das, was du eben gesagt hast, wie groß glaubst du denn, ist die Geduld der Menschen noch?
Immer noch ziemlich groß, weil das Spiel uns immer noch zu sehr emotionalisiert. Ich stelle für mich die Tendenz fest, dass viele meiner Freunde, meiner Bekannten mittlerweile erst so ab Januar, Februar sich wieder wirklich anfangen mit einer jeweiligen Saison auseinanderzusetzen, weil sie sagen, dann fangen erst die interessanten Spiele an. So die Hinrunde ist mittlerweile, okay, Bayern wird Herbstmeister, man akzeptiert das alles. In der Champions League sind dann auch noch ein paar Graupentruppen, die mitmachen dürfen, damit mehr Fernsehrechte weltweit verkauft werden, damit noch mehr Geld reinkommt. Aber eigentlich der wirkliche Wettbewerb, der beginnt dann erst im späten Winter, ab dem Frühjahr. Und das ist, darauf setzen immer noch sehr viele Fans und mögen das immer noch, insbesondere in Deutschland. Wir müssen in Deutschland aber auch sagen, wir haben hier einen großen Schutz immer noch des Wettbewerbs, weil wir diese 50+1 Regelung haben, die zumindest den Einfluss von Investoren ein wenig einschränkt. Wir können, nachdem Football Leaks, also unser Buch zu Football Leaks jetzt veröffentlicht wurde, konnten wir sehen, wie die Reaktionen davon insbesondere in England waren. Also in England löst dieses Buch jetzt gerade Debatten aus, die wir auch so gar nicht für möglich gehalten haben, die wir vielleicht auch ein bisschen unterschätzt haben. Dort sind wir auf den Titelblättern, dort wird in großen Fernsehformaten wie der BBC darüber gesprochen. Was ich glaube, was am Ende damit zusammenhängt, weil England in den letzten Jahren durch ein viel größeres Tal gegangen ist mit Investoren, die Vereine aufgekauft haben, die Ticketpreise bis ins Absurdeste erhöht haben. Der normale Fußballfan kann in England gar nicht mehr ins Stadion gehen, sondern guckt sich in der Regel die Spiele aus irgendeinem Pub an oder setzt sich ins Flugzeug und fliegt von London nach Dortmund und macht sich ein schönes Wochenende in Dortmund und fliegt dann wieder zurück. Also da erlebt man eine richtig gehende Entfremdung zwischen dem Profifußball und dem normalen Fan, was dazu führt, dass dort die Empörung deutlich größer ist, als sie aktuell hier noch ist. Aber man kann ja nur den Schritt weiter gedanklich weitergehen. Wenn die Bundesliga irgendwann mal in diesem Wettbewerb wettbewerbsfähig bleiben möchte, Champions League Wettbewerb, Spitzensport, dann wird es auch hier zu Veränderungen kommen. Und dann sollte man sich ganz genau angucken, welche Auswirkungen die letzten Veränderungen auf England hatten, bevor man dann anfängt, hier Veränderungen zu machen, die möglicherweise auf das Gleiche hinauslaufen.
Uli Hoeneß hatte es ja neulich schon mal skizziert in dieser Rede in Liechtenstein, wo er dann sagte, wir werden dann irgendwann zur Mittagszeit spielen, damit wir Primetime in Asien dann irgendwann sind und dann, wenn die 300 Millionen Chinesen auf ihr iPhone drücken und jedes Mal 1 Euro bezahlen, dann haben wir entsprechend hier unser Kassenklingeln und das ist eine Richtung, in die es gehen kann. Kann er das wirklich wollen?
Ich glaube, wenn weiteres Geld in den Markt kommen muss, müssen auch neue Märkte erobert werden, weil hier der Markt relativ erschöpft ist. Ich würde das Ganze auch gar nicht so sehr dämonisieren, weil das am Ende möglicherweise auch also große Möglichkeiten für andere Sportarten wieder liefert. Ich glaube, dass es hier auch Fans geben wird, die am Ende dem Fußball den Rücken kehren, weil sie das Gefühl haben, dass es nur noch Zirkus ist. Wenn ich mir vorstellen muss, dass ein DFB-Pokalfinale vielleicht irgendwann mal in Shanghai ausgetragen wird und wir alle um 12 Uhr nachmittags uns dieses Spiel angucken können, dann kann ich zumindest aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis sagen, dass viele sagen werden, okay, dann spielt halt euer Spiel, ich gucke mir irgendwas anderes an. Das ist aber eine Entwicklung, die kaum zurückzudrehen ist, die dann höchstens darin endet, dass diese Spirale sich irgendwann überdreht und möglicherweise dann wieder einpendelt. Aber solange dieses Geld in so horrenden Summen in den Markt geschwemmt wird, wie es es gerade tut, werden die Vereine auf immer absurdere Ideen kommen, um selbst neues Geld einzunehmen.
Also wir werden die Entwicklung natürlich weiter verfolgen, was noch passiert. Das war Raphael Buschmann vom Spiegel zu seinem Buch Football Leaks, die schmutzigen Geschäfte im Profifußball hier auf meinsportradio.de. Und wir haben eben die Frage gestellt, wie viel Geduld haben die Menschen noch, weil es im Vorwort des Buches aufgegriffen wurde. Wir fragen euch direkt, wie viel Geduld habt ihr noch mit dem Fußball? Wir wollen eure Meinung wissen. Kommentiert via Facebook und bei Twitter mit dem Hashtag MSRLeaks und gewinnt 1 von 2 Exemplaren dieses Buches, zur Verfügung gestellt von Raphael Buschmann und dem Spiegel Buchverlag. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 18.05. um 23.59 Uhr. Also macht mit. Und Raphael, dir vielen Dank für deine Ausführungen zu deinem Buch.
Malte, vielen Dank. Schöne Grüße.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.